Goebbels und ich oder Die Reiter der Apokalypse. Ein Heimat- und Familienroman in Fortsetzungen von Katharina Kaumanns. Kapitel 4: Christina, Anton und die Hausweberei. Es sprechen Katharina Kaumanns und Sam Gerst. Musik: Kirsten Lehmann. Meine Ur-Ur-Urgroßeltern Christina Mohr und Anton Hages schafften es trotz des schwierigen Starts ins Ehe- und Familienleben, Hungersnot 1816, dann Knappheit und Teuerung von Lebensmitteln, ausreichend Kapital anzusparen, um vermutlich noch im Krisenjahr 1816 ein Baugrundstück, einen sogenannten Baumhof und ein Gartengrundstück direkt am Reiterbach in der alten Wohnschaft Schrievers zu kaufen. Wie das finanziell überhaupt möglich war, lässt sich leider nicht mehr rekonstruieren. Vielleicht war Anton in den Genuss einer der Prämien, die verdienten Soldaten zu dieser Zeit ausgezahlt wurden, gekommen. Das ist aber reine Spekulation. Jedenfalls bauten sie in Schrievers ein für ihren wirtschaftlichen Hintergrund vergleichsweise großes Fachwerkhaus, das später noch erweitert wurde und in dem, bis es 1966 abgerissen wurde, ihre Nachkommen lebten. Durch die erhaltenen Unterlagen einer Gebäudesteuerveranlagung wissen wir, dass das ursprüngliche Haus zweigeschossig war. Im Erdgeschoss gab es eine Stube, eine Küche und ein Kohlegelass. Das war eine kleine Kammer, in der die Kohle zum Heizen und Kochen gelagert wurde. Für den zweiten Stock sind 3 Stuben verzeichnet. Dazu kam ein Dachraum. Anton Hages arbeitete als Weber im eigenen Haus, wie das bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts die Regel war. Dass das lange Sitzen am Webstuhl eine körperliche Herausforderung darstellte, macht einer der wenigen erhaltenen autobiografischen Texte eines Reiterwebers deutlich. Darin beschreibt der 1837 geborene Martin Paulussen seine schmerzvollen Anfänge als junger Hausweber von gerade 12 Jahren.
Nun sind die Schuljahre vorbei. Jetzt geht es ans Arbeiten auf dem Webstuhl, welches auch anfangs kein leichtes ist. Denn mit den Händen und Füßen muss gearbeitet werden und den ganzen Tag auf der Sitzbank hin und her rutschen ist auch nichts Pläsierliches, absonderlich für anfangs. Denn es dauerte nicht lange, so stellten sich Blutschwären ein, am Hinterteil des Körpers. Und darauf den ganzen Tag sitzen, ist keine Kleinigkeit. Und wenn der eine fort war, so war ein anderer wieder da. Aber ich musste mich fügen, denn ich musste doch etwas verdienen. Was leider Gottes nicht viel war. Denn das Weben ward mir leidlich mit den Schmerzen, die ich auszustehen hatte. Aber alles hat seinen Anfang und auch sein Ende. Denn die Haut ward mit der Zeit so hart, dass keine Schwere mehr durchkommen konnte.
Um das bloße Existenzminimum zu erwirtschaften, mussten die Weber bis zu 16 Stunden pro Tag arbeiten und ihre Frauen und Kinder in die Arbeitsprozesse einbeziehen. In seinem 1879 erschienenen Buch »Die Industrie am Niederrhein und ihre Arbeiter« beschreibt der Wirtschaftshistoriker und Nationalökonom Alfons Thun die familiären Arbeitsverhältnisse der Hausweber wie folgt.
Während der Meister am Webstuhl sitzt, säubert sein Weib ihm die Kette von allen Knötchen und Unreinlichkeiten. Und die Kinder sitzen auf einem Schemel vor dem Spulrade und lassen durch ihre Trittbewegungen die Fäden von der großen Bobine auf die kleinen Spulen ablaufen, die in dem Schiffchen befestigt werden, mit welchem der Vater durch die Kettfäden schießt. Ihre Arbeitszeit ist eine sehr verschiedene. Je mehr Stühle im Webwinkel und je weniger Kinder, desto länger bleiben die Kleinen an die Arbeit gefesselt. Kinder von 5 Jahren sitzen dann in der unbequemsten Lage, mit zusammengezogenen Beinen und gebückten Rücken, in überfülltem Raume am Spulrade und versäumen darüber die Schule.
Die Hausweber waren zwar auf der einen Seite selbstständige Kleinunternehmer, auf der anderen Seite aber eingebunden in ein sogenanntes Verlagssystem. Dabei erhielten sie Aufträge zur Herstellung von Waren von Fabrikanten bzw. Unternehmern. Diese Auftraggeber, die sogenannten Verleger, bestellten eine bestimmte Stückzahl der anzufertigenden Ware und stellten die zu verarbeitenden Rohstoffe zur Verfügung. Die fertigen Produkte gingen an die Verleger zurück, die die Waren dann veräußerten. In der Reiterchronik von 1897 heißt es dazu:
Die Webstühle, welche in den niedrigen Häusern der Weber untergebracht und Eigentum der Familie waren, in der sie sich von Vater auf den Sohn vererbten, nahmen etwa den Drittelteil der Stube und oft mehr Raum ein. Sie waren an der Decke und am Fußboden, um Halt zu bekommen, mit Streben befestigt, also gewissermaßen in das Zimmer eingebaut. Es gab einfachere und kompliziertere Stühle, mit wenigen und vielen Tritten. Auf den letzteren konnte wegen der kunstvolleren Arbeit quantitativ weniger fabriziert werden. Die Ware wurde aber wegen der Qualität teuer bezahlt. Die Kette holte der Weber bei dem Fabrikanten selbst ab. Sie bestand aus den von dem sogenannten Kettenscherer vorgerichteten Garnsträngen, die auf den Webbaum aufgebäumt und dann mit den einzelnen Fäden an die alte Kette, deren Ende noch im Ried und Kamm zurückgelassen waren, angedreht und durchgezogen werden musste. Das Schlichten oder Stärken der Kette besorgte der Weber selbst mit zwei Bürsten nach Maßgabe des Fortschreitens seiner Arbeit. Mit der Kette erhielt der Weber von dem Fabrikanten den Einschlag, den er nach einem bestimmten, ebenfalls übergebenen Muster nunmehr mit der Kette zu einem festen Stoff verweben musste. Die fertige Ware wurde stückweise aufgerollt, dem Fabrikanten abgeliefert und von diesen zu dem vorher vereinbarten Preise nach dem Stücke oder nach der Elle bezahlt.
Die Weber waren in hohem Maße von den Fabrikanten bzw. Verlegern abhängig, weil ihnen weder die Rohstoffe noch die fertigen Produkte gehörten. Die Auftragslage unterlag starken Schwankungen. Der Weber Paulussen berichtet, dass er oft 4 Wochen warten musste, bis er vom Verleger eine neue Kette, das sind übrigens die Fäden, die in einem Webstuhl in Längsrichtung aufgespannt werden, bekam. In dieser Zeit musste er sich andere Arbeit suchen, um durchzukommen. Die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Weber im Verlagssystem waren, nicht nur in Reit und Mönchengladbach, zeitweise so schlecht, dass es zum Beispiel in Schlesien 1844 zum berühmten Weberaufstand kam, dem Gerhard Hauptmann in seinem Theaterstück »Die Weber« ein Denkmal setzte. Die Lage der schlesischen Weber hatte sich über Jahre hinweg stetig verschlechtert. 1844 betrugen ihre Wochenlöhne durchschnittlich 20 Silbergroschen. Dies entsprach nur noch einem Viertel des Wochenlohns vor 1830. Der Aufstand wurde vom preußischen Militär niedergeschlagen. Eine Bevölkerungsliste von Reit aus dem Jahr 1822 zeigt, dass ein Großteil der werktätigen Bewohner der Stadt als Weber tätig war, nämlich 420 Personen. Eine davon, mein Ur-Ur-Urgroßvater Anton Hages. Dazu kamen 25 Kettenscherer, 13 Spinner, 13 Färber und 5 Spuler. Für Reit Schrievers verzeichnet die Liste unter 24 Bürgern 18 Weber in 16 Häusern. Insgesamt hatte Schrievers zu dieser Zeit 101 Einwohner und Einwohnerinnen. Die Textilfärberei war übrigens ein relativ neues Gewerbe, das in kleinen Handwerksunternehmen ab ungefähr 1818 in Reit betrieben wurde. Innerhalb kürzester Zeit schafften es vor allem 3 dieser Unternehmen, den Reiterbach, an dem Christina und Anton ihr Haus gebaut hatten, so zu verunreinigen, dass es schon 1821 eine Beschwerde und eine Klage durch einen Adam Wienans gegen diese Färbereien gab. Wienans betrieb eine Textilbleicherei, die auf klares Wasser angewiesen war. Da sie unterhalb der 3 Färbereien gelegen war, wurde ihm sein zu bleichendes Leinen, so seine Klage, durch das verschmutzte Wasser komplett verdorben und unbrauchbar gemacht. Da es 1821 natürlich noch keine Umweltgesetze gab, die die Wasserverschmutzung hätten verhindern können, wurde die Klage niedergeschlagen. Wie Wie die wirtschaftliche Situation meiner Ur-Ur-Urgroßeltern Christina und Anton in dieser Zeit tatsächlich aussah, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Der Anbau von Obst und Gemüse auf den beiden zusätzlichen Grundstücken dürfte sicher dazu beigetragen haben, die Familie durchzubringen. Eventuell war der Ertrag sogar so groß, dass ein Teil der Ernte verkauft werden konnte, um Antons Verdienst als Weber aufzustocken. Das war vermutlich nötig, weil die Familie wuchs. Gut 2 Jahre nach dem Erstgeborenen Cornelius, im Mai 1818, wurde die erste Tochter, Anna Maria, geboren. Sie wurde allerdings nur 9 Monate alt und starb im Februar 1819. Im April 1821 kam meine Ur-Urgroßmutter zur Welt und wurde ebenfalls auf den Namen Anna Maria getauft. Schließlich wurde im Oktober 1823 die dritte Tochter, Anna Katharina Elisabetha, geboren. Nur 6 Monate später, am 12. März 1824, starb mein Ur-Ur-Urgroßvater Anton Hages im Alter von gerade 38 Jahren. Er hinterließ seine Frau Christina mit 3 Kindern im Alter von 8 und 3 Jahren sowie von 6 Monaten. Der Tod des einzigen oder zumindest Hauptverdieners dürfte die kleine Familie in tiefste Not und Armut gestürzt haben. Ob Christina ihre Tätigkeit als Spinnerin nach dem Tod ihres Mannes wieder aufnahm, ist nirgendwo belegt. Auf den Geburtsurkunden ihrer Kinder war sie jedenfalls als ohne Stand, das heißt ohne Beruf, vermerkt. Cornelius dürfte sich vermutlich mit seinen 8 Jahren schon als Knecht oder bei einem Weber verdingt haben. Seine Schwestern mussten sicher ebenfalls schon in jungen Jahren ein Einkommen generieren. Dass Kinder ab dem Alter von teils 7 oder 8 Jahren arbeiteten, war üblich zu dieser Zeit. Gerade der Lohn der Kinder leistete häufig den wesentlichen und größten Beitrag zum Familienunterhalt. Leider stammt die nächste Bevölkerungsliste aus dem Jahr 1846, sodass sich der Werdegang der Kinder nicht nachvollziehen lässt. Der Anbau von eigenem Gemüse und Obst hat sicher weiter zum Unterhalt der Familie beigetragen. Christinas Name erscheint nach Antons Tod aber auch auf verschiedenen Listen, in denen es um Armenfürsorge und Armenunterstützung geht. Laut einer Namensliste unterstützungsbedürftiger Bürger bekam sie ab 1824 zunächst jeden Monat einen halben Scheffel Grieß, aus dem für die Kinder ein halbwegs nahrhafter Brei hergestellt werden konnte. Der preußische Scheffel Getreide, der hier vermutlich zugrunde gelegt wurde, betrug ca. 55 Liter. Laut einer späteren Liste aus den Jahren 1828 bis 1831 erhielt Christina Kohle, die zum Kochen und Heizen unerlässlich war, sowie Kartoffeln, Grundnahrungsmittel für ihre größer werdenden Kinder aus der Armenunterstützung. Der Winter 1829-1830 gilt übrigens bis heute als der kälteste verzeichnete Winter in Deutschland überhaupt. Und 1831 war ein besonders schlimmes Notjahr. Die zur Unterstützung der Armen vorhandenen Mittel reichten bei weitem nicht aus. Im Januar 1831 berichtet der Mönchengladbacher Landrat, man könne der Bettelei nicht mehr Herr werden und maskierte Familienväter würden nachts Bäcker überfallen und Brote erpressen. Die Lebensverhältnisse von Christina und ihren 3 Kindern können also keine einfachen gewesen sein. Sie waren vielmehr von Armut und Not geprägt. Ob überhaupt und wenn ja, wie lange und wie regelmäßig die Kinder eine Schule besuchten, ist nicht überliefert. Groß bekommen hat Christina ihre 3 überlebenden Kinder, und als sie am 10. Februar 1843 im Alter von fast 61 Jahren starb, waren 2 ihrer Kinder bereits verheiratet und ihre Tochter Anna Maria Hages, meine Ur-Urgroßmutter, lebte mit ihrem Mann Peter Niklas Hermanns, meinem Ur-Urgroßvater, im elterlichen Haus in Reitschrievers. Als sich Christina und Anton mit ihrem kleinen Sohn Cornelius in ihrem gemeinsamen Leben einrichteten, lebte übrigens auch der erwähnte Peter Nikolaus Hermanns, der spätere Mann ihrer Tochter Anna Maria und mein Ur-Urgroßvater, schon in Reit. Geboren wurde er im Dezember 1807 in Dülken, heute ein Stadtteil von Viersen. Sein Vater war ein Zimmermann aus Rheindahlen, heute ein Stadtteil von Mönchengladbach. Laut der Reiter Bevölkerungsliste von 1816 lebte Nikolas, wie er in den Quellen meist nur genannt wird, zu dieser Zeit bei einer Tante väterlicherseits und deren Mann in Reitmoor, einem Stadtteil, der unmittelbar an Reitschrievers anschließt. Vermutlich wurde er mit gerade 9 Jahren von zu Hause weggeschickt, weil es bei seinem Onkel Arbeit gab. Tante und Onkel hatten laut Bevölkerungsliste keine eigenen Kinder. Die Aufstellung weist den Onkel als Ackersmann, den Neffen Nikolas als Knecht aus. Auch hier also die zu dieser Zeit selbstverständliche Kinderarbeit. Dass dies auch bei Nikolas auf Kosten des Schulbesuchs ging, macht eine kurze Anmerkung auf der Sterbeurkunde seiner späteren Schwiegermutter Christina Mohr deutlich. Dort tritt er zwar als Zeuge auf, erklärt aber, wie es dort heißt, des Schreibens unerfahren zu sein. Auf anderen Urkunden schafft er es, mit krakeliger Schrift seinen Namen zu schreiben. Eine dauerhafte berufliche Laufbahn als Ackersmann kam für ihn aber offenbar nicht in Frage. Als er das nächste Mal in einer Quelle namentlich erwähnt wird, 1827, also mit 20 Jahren, ist er Weber mit eigenem Webstuhl. Und dabei sollte es nicht bleiben.